Armenien kommt nicht zur Ruhe. Denn das kleine Land im südlichen Kaukasus steht wieder einmal vor einem Scheideweg. Kann sich das christliche Volk behaupten? Oder wird es zu einer Marionette der mächtigen Nachbarn Türkei und Aserbaidschan und damit letztlich von der Gunst jener abhängig, die Armenien wohl am liebsten von der Landkarte streichen würden und die damit auch bereits begonnen haben? Seit Wochen gibt es in Armenien erneut massive Straßenproteste. Sie richten sich gegen die Regierung von Ministerpräsident Nikol Paschinyan. Also dem Mann, der einst selbst als Hoffnungsträger über die Straße ins Amt kam und der heute wirkt wie ein Gescheiterter, der sich nur noch mit Knüppeln und Kapitulationsurkunden Zeit verschaffen will. Wie also ist die Lage in Armenien gegenwärtig? Über dieses Thema möchte ich sprechen mit Benjamin Pogosyan vom Institut für angewandte Politikforschung in Jerewan. Herr Pogosyan, seit Wochen, sogar Monaten gibt es große Proteste in Jerewan. Wie genau ist gegenwärtig die Situation?
Okay, first of all, thank you for invitation and for this opportunity.
Die Leute, die jetzt auf den Straßen von Jerewan sind, hegen seit langem einen Groll über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan in den letzten 4 Jahren, angefangen vom Bergkarabach-Krieg 2020, dann die aserbaidschanischen Einfälle in Armenien selbst zwischen 2021 und 2022, die fortgesetzte Besetzung von bis zu 200 Quadratkilometern armenischen Territoriums, dann im September 2020 die militärische Übernahme von Bergkarabach durch Aserbaidschan und die Vertreibung aller Armenier. Und dann dieser sogenannte Grenzziehungs- und Demarkationsprozess in der Region Tavush, der dazu führte, dass sich armenische Truppen aus weiteren Gebieten zurückzogen. Viele Menschen empfinden diese 4 Jahre als ununterbrochene Niederlagen und sogar Demütigungen. Gleichzeitig herrscht jedoch in den letzten Jahren ein erheblicher Vertrauensverlust gegenüber allen Politikern. Dies gilt sowohl für Premierminister Paschinyan, dessen persönliche Beliebtheit seit 2020 sinkt und derzeit bei etwa 17 oder 20% liegt. Aber die traditionellen Oppositionsführer wie der zweite Präsident Armeniens, Robert Kocharyan, liegen bei 2 oder 3%. Laut einer kürzlich vom International Republican Institute, einer von den USA finanzierten Organisation, wären 60% der armenischen Bevölkerung nicht bereit, für irgendeine politische Partei oder politische Persönlichkeit zu stimmen, wenn jetzt Wahlen wären. In dieser Situation erschien Erzbischof Bagrat Galstanian wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn er konnte sein Volk mobilisieren. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum Galstanian am 9. Mai 40.000 Menschen auf dem Platz der Republik versammeln konnte. Die größte Kundgebung seit der Samtenenrevolution 2018. Gleichzeitig hat der Premierminister eine stabile und deutliche Mehrheit in der Nationalversammlung. Von 107 Abgeordneten gehören 71 seiner Partei Zivilvertrag an. Das sind die Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahlen vom Juni 2021. Die ganze Idee der Protestbewegung bestand also darin, auf der Straße Druck auf Paschinyan auszuüben und ihn zum Rücktritt zu zwingen oder zumindest einige Mitglieder seiner Partei zu zwingen, gegen den Führer vorzugehen. Das war jedoch unrealistisch. Während sich also am 9. Mai 2024 40.000 Menschen auf dem Platz der Republik versammelten, gab es keine Perspektive. Deshalb sehen wir, dass die Bewegung nicht wuchs, sondern kleiner wurde. Zum Beispiel waren bei der nächsten großen Kundgebung am 26. Mai maximal 20.000 Menschen anwesend. Maximal 20.000 kamen dann am 9. Juni und am 12. Juni. Als die Demonstranten das Parlament erreichten, waren es vielleicht noch 5.000. Da kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Wir sehen also, die Dynamik vom Mai ist verflogen. Ich denke, es gibt nun 2 Szenarien. Entweder wird die Bewegung im Sommer einfach aufhören, aber es gibt auch ein anderes Szenario. Dann werden die Proteste im Herbst 2024 wieder aufflammen. Dann werden sie bis 2025 andauern. Und in diesem Fall könnte sie sich in eine Art Vorwahlkampf verwandeln. Denn Armenien sollte seine nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2025 haben. Wir sind eine parlamentarische Republik. Der Führer des Landes ist der Premierminister und wird vom Parlament gewählt.
We are a parliamentary republic. The leader of the country is prime minister and prime minister is elected by parliament. So I see these two scenarios as near-term future for the protest movement.
Pashinyan gilt als mehr oder weniger pro-westlich, pro-EU und NATO. Armenien wird die russisch dominierte Verteidigungsunion OVKS verlassen. Ist die Protestbewegung pro-russisch oder ist sie tatsächlich armenisch?
Okay, first of all, I'm not so much sure that Prime Minister himself is.
Ich bin mir nicht so sicher, ob der Premierminister selbst pro-westlich oder antirussisch ist. Es gibt definitiv Leute in Pashinyans Umfeld, die es gerne sehen würden, wenn Armenien sich von Russland ab und dem Westen zuwendet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das Gleiche über den Premierminister in Bezug auf die OVKS sagen kann. Im letzten Jahr hat er mehr als 10-mal gesagt, Armenien wird die OVKS verlassen. Aber niemand weiß wann. Er sagt, wir können es morgen tun, wir können es in einem Jahr tun oder vertragsgemäß in 3 Jahren. Ja, Armenien hat offiziell erklärt, dass es seine Mitgliedschaft in der OVKS einfriert. Aber rechtlich gesehen gibt es so etwas nicht. Man kann seine Mitgliedschaft nicht einfrieren. Ja, Armenien zahlt keine Beiträge mehr, aber rechtlich gesehen ist Armenien immer noch ein Vollmitglied der OVKS. Der Protestbewegung geht es aber nicht in erster Linie um Geopolitik. Die Menschen protestieren nicht, weil sie nicht wollen, dass sich Armenien von Russland abwendet oder sich der EU oder den Vereinigten Staaten annähert oder was auch immer. Die Menschen protestieren, weil sie mit diesen 4 Jahren ununterbrochener Niederlagen und Demütigungen unzufrieden sind. Die haben auch Angst, dass am Ende die Türkei und Aserbaidschan die Hegemonie des Südkaukasus übernehmen. Dass Armenien in einen de facto Vasallenstaat oder ein Protektorat von Aserbaidschan oder der Türkei verwandelt wird. Sie protestieren nicht gegen die EU oder für Russland oder für die EU gegen Russland oder was auch immer.
Outcome or these possible scenarios. They are not protesting against EU or for Russia or for EU against Russia or whatever.
Pashinyans zentrales Argument ist, ohne Friedensvertrag mit Aserbaidschan kommt es zum Krieg. Und dieses Mal nicht in Bergkarabach, sondern im armenischen Kernland. Wie wahrscheinlich ist ein Krieg zwischen den beiden Staaten, vielleicht sogar mit Beteiligung der Türkei?
Okay, first of all, let's fix what happened in the last few years in Armenia-Azerbaijan relations.
Zunächst einmal sollten wir klären, was in den letzten Jahren in den armenisch-aserbaidschanischen Beziehungen passiert ist, nach dem Bergkarabach-Krieg 2020, als Aserbaidschan 7 Regionen außerhalb von Bergkarabach und über 30% von Bergkarabach selbst kontrollierte und als etwa 105.000 Armenier in den verbliebenen Gebieten von Bergkarabach unter Kontrolle der russischen Friedenstruppen lebten. Dann stimmte Armenien im Oktober 2022 unter Vermittlung der EU zu, Bergkarabach als Teil Aserbaidschans anzuerkennen und stimmte zu, jede Forderung nach Autonomie für Bergkarabach fallen zu lassen. Armenien sagte, dass Karabach Teil Aserbaidschans ohne jegliche Autonomie sein sollte. Ja, die Armenier sollten einige Rechte haben oder es sollte einige Garantien geben. Aber es war nicht klar, welche Art von Garantien, weil es kein von Aserbaidschan unterzeichnetes Dokument. Als Aserbaidschan dann im September 2023 eine Militäroffensive startete und alle Armenier vertrieb, akzeptierte die armenische Regierung den Status quo. Die Regierung spricht heute nicht über das Rückkehrrecht der Armenier aus Karabach. Sie spricht nicht über die Zukunft von Bergkarabach. Die Position ist und ist eine Gefahr für das wahre Armenien. Vergessen wir also alles andere, auch Bergkarabach, und konzentrieren wir uns auf Sowjetarmenien. Wahrscheinlich war die Logik, wenn Aserbaidschan Bergkarabach erobert, ist das ein schrecklicher, aber wahrscheinlich notwendiger Preis für ein Friedensabkommen. Aber trotz all dieser Zugeständnisse, und das sind enorme Zugeständnisse, haben wir kein Friedensabkommen. Aserbaidschan stellt neue Bedingungen. Armenien soll seine Verfassung ändern. Armenien soll den Berg Ararat aus seinem Wappen streichen. Jetzt spricht Präsident Aliyev fast täglich über West-Aserbaidschan, dass Armenien selbst ein historisches aserbaidschanisches Land sei und Hunderttausende Aserbaidschaner nach Armenien zurückkehren sollten und so weiter, während die armenische Regierung diese schrecklichen, schmerzhaften Zugeständnisse akzeptierte, gibt es kein Friedensabkommen. Dagegen wird Aserbaidschan mit voller Unterstützung der Türkei immer selbstbewusster und aggressiver wird. Wenn Aserbaidschan also eine geopolitische Gelegenheit sieht, wird es mit Sicherheit mindestens Teile Armeniens angreifen, denn es ist der mehr als 100 Jahre alte Traum einer Grenze zwischen Aserbaidschan und der Türkei. Wie Präsident Aliyev sagt, trennt nur ein 30 bis 40 Kilometer breiter Landstreifen die gesamte türkische Welt, die sich von Istanbul bis zur kasachisch-chinesischen Grenze erstreckt. Und wenn Aserbaidschan und die Türkei die Gelegenheit haben, wird Aserbaidschan mit Sicherheit angreifen. Ich glaube nicht, dass wir türkische Truppen tatsächlich auf armenischem Boden sehen werden. Aber die Türkei wird das Land unterstützen. Nicht nur Waffen liefern, sondern auch Generäle stellen, die die Operationen leiten. Und vielleicht auch einige Spezialeinheiten einsetzen. Wie 2020 im Bergkarabach-Krieg. Wahrscheinlich gibt es auch wieder Söldner aus Syrien. Auch das haben wir 2020 im Bergkarabach-Krieg gesehen. Wir alle wissen, dass 2021 die Organisation türkistanischer Staaten gegründet wurde. Seit Bergkarabach besiegt wurde, spricht Aserbaidschan immer öfter über das Türkentum oder die türkische Außenpolitik für Aserbaidschan. Also definitiv ja, Aserbaidschan würde gerne angreifen. Aber warum hat Aserbaidschan nicht bereits angegriffen? Ich sehe drei Faktoren, die Aserbaidschan derzeit davon abhalten. Zum einen den Iran, der klare Botschaft sendet, dass er dies nicht tolerieren wird und bereit ist, militärische Gewalt anzuwenden, um die Schaffung einer vereinten türkischen Welt zu verhindern. Und Aserbaidschan versteht sehr gut, dass der Iran nicht Armenien ist. Zweitens hören wir Botschaften aus den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, dass dieser grobe Verstoß gegen das Völkerrecht wahrscheinlich zu Sanktionen führen würde. Abschreckender Faktor, denn auch Präsident Aliyev weiß es nicht. United States and European Union and third, Russian military presence in
Armenia. So these are the three factors. Lassen Sie uns bei diesem möglichen Druck durch die EU, vielleicht durch die USA bleiben. Die Europäische Union braucht das Erdgas aus Aserbaidschan. Und die Politiker in Deutschland, auch in Brüssel, waren sehr still, als Aserbaidschan im vergangenen September Bergkarabach angriff. Weshalb soll sich das ändern und die europäische Politik plötzlich Stellung gegen Aliyev beziehen?
Okay, you are fully right. Despite the fact that also the European Union warned Azerbaijan not use the force against.
Sie haben völlig recht. Die Europäische Union hat Aserbaidschan davor gewarnt, Gewalt gegen Bergkarabach anzuwenden, öffentliche und inoffiziell. Und Aserbaidschan hat das versprochen. Als die Säuberung begann, gab es nur sehr vage und sehr milde Aussagen der Europäischen Union. Tatsache ist, dass die Europäische Union die Zerstörung der Republik Bergkarabach und die Zwangsumsiedlung aller Armenier akzeptiert hat. Sie sagen, es ist schlimm, dass Aserbaidschan Gewalt angewendet hat, dass es sich schuldig gemacht hat, wobei sie den Begriff ethnische Säuberungen nicht verwenden. Aber letzten Endes sagen die Europäer, dass dies aserbaidschanisches Territorium ist. Armenien selbst hat Karabach als Teil Aserbaidschans anerkannt. Aserbaidschan hatte also das Recht, Gewalt anzuwenden, um dieses illegale staatliche Gebilde auf aserbaidschanischem Territorium zu zerstören. Wenn Aserbaidschan jedoch einen groß angelegten Angriff auf Armenien starten würde, wäre das eine völlig andere Situation, denn das wäre ein Verstoß gegen die territoriale Integrität und ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber ehrlich gesagt dürfen wir nicht vergessen, dass jegliche Sanktionen der EU-Einstimmigkeit erfordern. Und wir wissen, Länder wie Italien, Bulgarien und Ungarn, auch die Europäische Union, kaufen Gas von Aserbaidschan, also kann natürlich niemand garantieren, dass die Europäische Union Sanktionen verhängen wird. Aber die Europäer sagen trotzdem, dass es einen großen Unterschied gibt. Karabach war anders, denn alle haben Karabach als Teil Aserbaidschans anerkannt, einschließlich Armenien. Und niemand, offen gesagt nicht einmal Armenien, hat gegen die militärische Übernahme durch Aserbaidschan protestiert. Das ist es, was wir von hochrangigen europäischen Beamten hören.
Nach dem Waffenstillstand von 2020 gab es große Demonstrationen gegen Pashinyan, aber dann wurde er wiedergewählt. Nun erleben wir erneut Proteste. Aber steht denn wirklich die Mehrheit der Armenier hinter dieser Bewegung?
Okay, very interesting question. I think here we have a little bit of paradox.
Ich denke, hier haben wir ein kleines Paradoxon. Im Sommer 2022 gab eine Umfrage. Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, dass Bergkarabach Teil Aserbaidschans wird? Und zwar mit Armeniern, nicht ohne Armenier. Und im Sommer 2022 antworteten 98%, dass dies für uns völlig inakzeptabel ist. Bergkarabach kann nicht Teil Aserbaidschans sein. Ein Jahr später, im September 2023, startete Aserbaidschan seinen Angriff. Und es gab nur wenige Proteste in Jerewan. Also die absolute Mehrheit der Armenier glaubt, dass es eine sehr schlechte Sache war, dass Aserbaidschan alle Armenier vertrieben hat. Es gibt keine Armenier in Bergkarabach. Ganz Bergkarabach steht unter aserbaidschanischer Kontrolle. Das ist schrecklich. Das ist inakzeptabel. Aber nur wenige sind bereit, wirklich etwas zu unternehmen, etwa zu protestieren. Das ist also wahrscheinlich ein Paradoxon, aber so ist es.